Jesus kommt, Hoffnung wird Erfüllung. Ich habe dazu ein Wort aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2 gewählt. Wir sind nun Gottes Kinder, aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir Jesus gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. In Gesprächen, vielen Gesprächen mit Jugendkreislern und Jugendgruppenleuten fällt mir auf, wie die meisten ganz geniert sind, wenn man vom Kommen Jesu redet, von der neuen Welt. Dann frage, habt ihr das zum Thema gemacht eurer Veranstaltungen, sagen die, ja, wir wollen doch die Leute nicht vertrösten auf den Jenseits. Es kommt ihnen wie was Schuftiges vor, was Böses. Ja, was wollt ihr dann machen? Wir wollen uns doch hier in der Welt bewähren. Na, ist das gut, wenn wir uns hier bewähren? Gar keine Frage. Das müssen wir uns übrigens auch. Die Schüler müssen wieder in die Schule und die Studenten müssen ihr Examen machen und die anderen müssen ins Geschäft. Woher kommt das, dass wir so ungerne über die große Hoffnung reden, die doch so real und gewiss vor uns steht? Ich habe heute Morgen schon davon gesprochen, das ist der Spott und der Hohn von gewissen Philosophen gewesen. Ludwig Feuerbach, der gesagt hat, ich will euch aus Kandidaten des Jenseits zu Studenten des Diesseits machen. Ich will euch herunterholen in die Erde. Und Nietzsche mit seinem Ruf, bleibt mir der Erde treu. Und es waren dann besonders die Kommunisten, die in ihrer jahrzehntelangen Herrschaft im Osten mit mindestens 50 Millionen Blutsopfern ihr Paradies auf dieser Erde verwirklichen wollten. Die waren der Erde treu. Wie furchtbar und wie grässlich. Und es waren dort gerade die rückwärtsgewandten Christen mit ihren Kopftüchern und die alten Weiblein, die auf einmal Aufsehen erregt haben unter den Funktionären und Kommunisten, weil sie eine Hoffnung im Sterben vermitteln konnten, wo es in der Welt so trostlos war und keine Zukunft mehr da war. Ich habe große Sorge heute um unsere Christenheit, um unsere Gemeinden, auch um die evangelikalen Christen hin und her, wenn wir so wenig von der Hoffnung reden und so wenig Rechenschaft geben von der Hoffnung, die in uns ist. Ich höre dann in den Jugendkreisen heute, oft auch als Motto hingeschrieben, I have a dream, ich habe einen Traum. Es, liebe Schwestern und Brüder, es ist gar nicht so wichtig, welche Träume wir haben. Wir haben viele Träume. Einmal überschätzen wir unsere Person, einmal träumen wir das Blaue vom Himmel runter. Es geht nicht um Träume. Ich wundere mich, dass so viele junge Leute sich heute von Träumen und von Illusionen verführen lassen. Und viele Ältere sagen, lasst doch die jungen Leute ruhig Träume haben, das motiviert sie wenigstens noch. Nein, das motiviert sie nicht. Wenn sie falsche Träume haben, die nicht wirklich zusammenpassen mit dem, was diese Welt ausmacht. Und es gibt einen ganz trügerischen Traum, von dem auch manche Mitarbeiter der Missionen verführt sind und versucht sind, nämlich, ich will die Welt verändern. Können Sie die Welt verändern? Eine Welt, in der der Fürst der Welt tobt, in der antichristliche Mächte toben? Können Sie die Welt verändern, wo Sie doch nicht einmal Ihr eigenes Herz verändern können? Und wer Erziehung treiben muss als Vater und Mutter, weiß, wie schwierig das ist, verändern. Ich hätte als Pfarrer gern vertröstet, wenn ich's könnte. Da hätte ich mit allen Schalmeien gesungen, wenn ich hätte vertrösten können, wenn die Mutter da stand vor mir, bei der Beerdigung, gib den Sarg nicht her mit dem anderthalbjährigen Kind an Leukämie gestorben. Ich kann doch nicht trösten. Wie soll ich denn trösten können? Es gibt eine wunderbare Sache, dass Jesus, der lebendige Jesus, allein Hoffnung gibt. Und dass er als Angelt seinen Heiligen Geist gibt, durch den wir glauben können, durch den wir hoffen können. Und als das Wort Hoffnung nehme ich gern das in der Bibel gesetzte Wort Zuversicht haben. Das ist was Gewisses. Das ist nicht ein Traum, wie wir uns das so gerne vorstellen. So was ganz Gewisses, das gibt Jesus. Das ist ein Wunder, ein unbegreifliches Wunder, dass das geschieht. Denn für uns gibt es so viele Gründe zum Zweifeln und zum Verzagen und zum Mutlossein, zum Resignieren und zum Frustriertsein. Wir haben keine Hoffnung. Aber Jesus gibt uns Zuversicht und verbirgt die Erfüllung der Zuversicht, die er mir gibt. Jetzt erzähle ich Ihnen gern was. Vielleicht wird es anschaulicher. In Bombay, in einem großen Forschungslabor, ist ein junger Physiker Biswanath Chaudhuri. Und dort merken die Mitarbeiter nicht, dass durch eine Gasflasche, dass dort ein undichtes Ventil ist und da entweicht ein ganz gefährliches Gift. Und als man das merkt, ist dieser Physiker Biswanath Chaudhuri schon, liegt doch bewusstlos am Boden und dann kämpfen die Ärzte um sein Leben. Er hat schwere Nervenlähmungen, ist bewusstlos. Er liegt 9 Tage bewusstlos im Koma und wird dann 35 Tage künstlich beatmet. Und nach einer langen, langen Krankenbehandlung steht es fest, er kann sein Leben lang nur im Rollstuhl sitzen. Und das sind Krankenschwestern, christliche Krankenschwestern am Hospital von Bombay. Und die beten für diesen Biswanath Chaudhuri. Und sie besuchen ihn und sie reden mit ihm. Und was jetzt geschieht, das können Sie nicht erklären, das kann ich nicht erklären. Ich verstehe das nicht mal, ich schüttel den Kopf, das geht doch gar nicht. Dass dieser Mann mitten in seinen schweren Nervenlähmungen begreift, Jesus ist der Herr. Und mein Leben ist nicht kaputt, sondern ich gehe auf eine herrliche große Zukunft zu. Und dieser Biswanath Chaudhuri, Sie konnten es lesen im Blatt der Deutschen Missionsgemeinschaft, im Liebenzellerblatt. Er war schon in Deutschland, hat bei Jugendtreffen des ECs gesprochen. Ist ein Partner von uns, mit dem wir eng von Hilfe Brüder zusammenarbeiten. Der hat in Dhaka eine Schule Jüngerschaftstraining begonnen. Er hat gleich 300 junge Christen zugerüstet zum Dienst. Und ein Mann, von dem Leben ausgeht, der andere motiviert zur Mission, der sprüht vor Aktivität, aus dessen Mund die Botschaft des Friedens und der Freude kommt, der so viele zum Glauben an Jesus führen konnte. Wie ist das überhaupt möglich? Also wenn Sie Millionen Geld einsetzen und machen eine teure Werbekampagne, Sie können keinem Menschen das einreden. Sie können mit keiner noch so raffinierten Lüge Menschen so aus einem Zustand herauskriegen, wenn Sie mal wissen, wie das ist. Wenn Sie das einmal kennen und mitmachen bei jemandem, der durch schwere Not hindurchgeht. Sie können nicht einfach Hoffnung einem Menschen einreden, so wie wenn Sie einen vertrösten wollen, sondern da ist einer nicht in der Schwermut versunken, nicht in der Bitterkeit, sondern da hat einer den gekreuzigten Heiland, der Leiden durch die Welt zog, wissen wir das noch, begriffen, der der Herr ist, der auferstanden ist, der lebt und der der Sieger ist. Hoffnung und Zuversicht, ich will es nochmal sagen, was ich heute Morgen gesagt habe, das sind nicht irgendwelche Lehren, die man da ausgedacht hat, ausgeheckt hat, sondern wo Menschen heute mit dem auferstandenen Jesus zusammentreffen und zum Glauben an ihn kommen, da geht plötzlich ein ganz großes Panorama auf. Von dem Tage, wissen Sie, es gibt eine unsichtbare Wirklichkeit. Vor wenigen Tagen las ich im Gemeindebrief der Gemeinde, in der ich jetzt wohne, in Stuttgart, so die üblichen Sätze, die man heute in Kirchenplätzen immer finden kann. wir wollen einen theologischen Arbeitskreis machen und der Frage nachdenken, wie kann man in einer Welt, in der so viel Böses geschieht, überhaupt noch an Gott glauben? Da hält man das ja heute in vielen christlichen Gruppen für eine intelligente Frage, eine dumme Frage. Wie kann man überhaupt noch an Gott glauben, der seinen Sohn am Kreuz Menschen ausliefert, die ihn zu Tode quälen dürfen? Steht doch schon in der Bibel drin. Nicht, dass man an Gott glauben kann, sondern wie kann man in dieser Welt überhaupt noch überleben, in der der Mensch gnadenlos triumphiert und Macht die Schwachen in die Wand drückt? Wie kann man in dieser Welt überhaupt noch glauben, in der so unheimliche Mächte wüten? Nein, ich kann in dieser Welt glauben, weil Jesus die einzige Hoffnung ist. Im Blatt Licht und Leben kam jetzt so schön vom Philipp Spitta, 200. Geburtstag. Und wenn zerfällt die ganze Welt, wer sich an ihn und wen er hält, wird wohlbehalten bleiben. Wer Jesus kennt, der hat Gewissheit. Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Das ist seit 2000 Jahren klar. Noch nicht da. Das ist noch nicht erst sichtbar geworden. Es geht ja heute durch die Gemeinden eine große Erschütterung durch schwärmerische Lehren, die also sagen, wenn man nur richtig betet, dann klappt alles. Dann haben sie keine Finanzprobleme mehr, dann haben sie überall Erfolg, haben sie nur brave Kinder, sie müssen nicht mehr zum Zahnarzt und alles löst sich. Das gibt es wirklich und ist in vielen Formen aus Amerika, die zu uns rüberschwappen, in dieser drastischen Weise wird das gelehrt. Manche meinten richtig beten, das heißt stundenlange Reden ohne Ende, obwohl die Bibel das Beten anders darstellt. Wie ist das denn wirklich mit dem Erfahren der Wunder Gottes? Es ist in unserer Zeit ja so, dass wir in einem Teil der Welt leben, wo man die meisten Probleme gelöst hat. Nein, es kann bei uns nicht von Armut gesprochen werden. Wir haben ein Netz der sozialen Sicherheit. Wenn Sie das sagen, ist das eine Beleidigung von 1.400 Millionen Menschen auf der Welt. Wenn eine Frau in Afrika 50 Kilometer weit läuft und trägt die Last auf ihrem Haupt, warum? Weil sie auf dem Markt was verkaufen will, bloß dass das Kind einen Bleistift hat für die Schule. Das ist arm. Und das darf man bei uns nicht mehr sagen. Das ist ein Verbrechen. Der Irreführung. Es gibt so viel gnadenlose Armut in der Welt. Und bei uns, weil wir alles haben und so reich sind, das Einzige, was wir nicht gelöst haben, ist Gesundheit. Und darum wird Gesundheit das Problem. Warum macht Gott mich nicht gesund? Warum macht Gott mich nicht gesund? Er hat doch so große Verheißungen gegeben. An jenem Tag, wenn er kommen wird. Er kann uns in seiner Güte das schon vorher schenken. Einer meiner Brüder ist vor wenigen Monaten zum Vorschein gekommen, an einer schweren, unheilbaren Krankheit erkrankt. Operiert, ist ein sehr ernster Zustand, die Ärzte wissen nicht, wie viel Zeit sie ihm noch geben können. Und gerade habe ich ihm gesagt, am Freitag, wie ich ja bei ihm war, ich muss hier reden über dieses Thema der Wunder. Und ich sage, wie empfindest du? Du bist ein Prediger des Evangeliums. Wie empfindest du denn das? Dann sagt er, eins kann man gar nicht mehr hören. Wenn Leute sagen, wir wollen für ein Wunder beten. Mein ganzes Leben ist ein unendliches Wunder. Und dass der Herr mir das heute, bis heute erhalten hat, dass ich seine Liebe erfahre und eingehüllt bin in seine Gegenwart, ist das nicht ein Wunder? Ich kann doch das Wunder nicht verengen auf meinen störrischen Willen, der jetzt Gesundheit will und bin 70. Ist das vielleicht geistlich? Wir wollen uns nicht durch solche verrückten Lehren irre machen lassen, sondern wir wissen, dass der Herr ganz deutlich sagt, es ist noch nicht erschienen, was wir einmal sein werden. Wir haben das noch nicht im Schauen, was wir glauben. Wir wissen, dass der Herr einmal alle Krankheit wegnehmen wird. Oder was ja auch so eine Not bei uns ist. Seitdem wir uns bekehrt haben, war das so die Hoffnung, dass der Herr alle Sünde von uns wegnimmt. Da hat man vielleicht manchmal schon geglaubt, in den ersten Stunden der Bekehrung, wir hätten jetzt das reine Herz. Das war ja auch eine lange Entwicklung bei so Irrwegen, die es schon gab in Gemeinschaft. Ich habe das heile Herz und seit einem halben Jahr habe ich nicht mehr gesündigt. Oh, Vorsicht. Noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir leben von der empfangenen Vergebung und doch müssen wir Tag für Tag mit der Sünde kämpfen, die in unserem Herzen Raum hat. Obwohl das wahr ist, was Jesus für uns getan hat. Das ist ganz wahr. Er hat uns die Sünde weggenommen und sein Blut macht uns ganz rein von aller Sünde. Aber wir leben in dieser Welt, in dieser Zeit, wo auch der Tod noch nicht überwunden ist. Da ist eine Linie gesetzt, auch in den großen Gnadenerweisen Gottes. Und wenn ich daran denke, welche Wunder ich täglich erlebe und welche Gebetserhörungen, ja, sieh doch in Ihrem Werk und in der Mission, was ist das für ein Wunder, was wir täglich erfahren über unseren Kindern. Ist es nicht ein Wunder, wenn ich heute Abend wieder heil ankomme in dem Verkehr, ohne das, was mir zusteht? Wir dürfen das Wunder nicht verengen, dass wir Gottes Willen vorschreiben, wie das sein soll, sondern Gott mutet uns das zu, und darüber muss ich heute Mittag mit Ihnen reden. Hoffnung wird Erfüllung, auch wenn ich es nicht sehe. Und da steht in der Bibel immer das schöne Wort vom Harren. Ganz fest im Glauben dabei bleiben, festhalten und sie dürfen den Dienst machen, andere dabei ermutigen. Ich könnte Ihnen den Mittag jetzt forterzählen. Ich bin immer mit Zittern an die Betten gegangen, wo die Schwerkranken liegen. Oder in die Häuser, wenn man hört, da ist wieder etwas passiert. Und dann auf einmal redet Jesus. Was ist das, wenn leidende Menschen reden? Ich schäme mich manchmal, dass ich so viele Bücher da verfasse. Ich meine, das sei so weise. Der Friedrich Hensler, der Verleger, hat immer gedrängt und hat gesagt, das ist heute so eine Irreführung. Heute macht man immer, wie wenn die Strahlemänner die Männer des Glaubens wären. Diese Leuchtgesichter, die Erfolgsmenschen. Und deshalb haben wir es versucht bei den Liederdichtern. Oder beim Bodelschwingen, bei Wilhelm Busch und Johannes Busch und wo das war, bei so Gestalten, die mit Tränen säen. Und die haben die Herrlichkeit Gottes auf ganz besondere Weise geschaut. Jetzt brauchen Sie nicht Angst haben, dass Ihnen morgen ein Unglück zustößt, sondern Sie können erleben, ich denke, jeder von Ihnen trägt seine Lasten. Wenn Sie Ihre Lasten hier fröhlich tragen mit der großen Zukunft und der Zuversicht, was Jesus einmal aus unserem Leben machen wird. Wir sind nun Gottes Kinder. Ja, wir gehören Jesus. Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, wir werden Jesus gleich sein. Es wird unaussprechlich sein. Wir werden Jesus sehen, wie er ist in seiner unglaublichen Schönheit. Heute Morgen hat man durch die Wolken die Farben der Sonne sehen können, wie durch diese Wolken. Es ist ja nur das gebrochene Sonnenlicht. Wenn das schon so herrlich leuchtet in den Farben, wie wird das einmal sein können, wenn wir Jesus ganz unmittelbar sehen? Wir sehen ihn jetzt nur immer gebrochen, wie durch einen dunklen Spiegel. Aber wollen wissen und ganz nüchtern sein, dass das nicht eine Lehre ist von ein paar komischen Leuten, sondern dass das die Lehre des Apostel Paulus war. Dass wir durch viel Bedrängnis ins Reich Gottes gehen müssen. Dass dieser Zeit Leiden nicht wert sei der Herrlichkeit, die an uns soll offenbart werden. Das schreibt Paulus in dem Kapitel, wo er am allermeisten vom Heiligen Geist schreibt, in Römer 8. Wir haben nun den Geist Gottes, wir sind immer fleischlich, aber wir wissen, dass das in unserem Leben dazugehört, dass wir noch in dieser Zeit an der Bedrängnis teilhaben. Nun mag das ja stimmen, dass wir in Deutschland sehr wenig materielle Sorgen haben. Ich kenne kein Volk der Welt, das solch einen Wohlstand hat. Und wer von Ihnen Sorgen hat um sein Aktienpaket im neuen Markt, dann sind Sie selber schuld. Also, wenn wir diese Wohlstandssorgen nur noch haben, wo wir Geld verlieren und falsch investiert haben, kein Volk der Welt, das so eine Sozialversicherung, so eine Alterssicherung, so eine medizinische Versorgung und Betreuung hat, kann man immer noch was besser machen. dann haben wir Kraft, um die Leiden der anderen mitzutragen. Der Menschen, die nie in ihrem Leben ein Glas sauberes Wasser trinken können, aber auch der Leidenden um uns her. Und wir wollen das mittragen, unseren Glauben darin bewähren, in diesen schweren Leiden, die wir haben. Vor ein paar Jahren konnte ich einen Gemeindeleiter einer großen evangelikalen Kirche in Kuba besuchen. Wir haben dort ein Bibelseminar viel aufgebaut. Ist ja ganz außergewöhnlich, dieses Kuba, völlig abgeschottete marxistische Diktatur und ein Gemeindewachstum ohnegleichen. Meist junge Pastoren, 30 Jahre, die meisten haben nicht mal eine Bibelschule besucht. So schnell wachsen die Gemeinden, überfüllte Gemeinden, Hausgemeinden. Der Staat versucht das ja alles zu kontrollieren. Wie ich dort war, waren 2 Millionen Bibeln verteilt worden und immer noch war der Bibelhunger unerfüllt groß. Wir freuen uns auch, trotz allem, was wir an Castro kritisieren, wir haben neulich 10.000 Bibelauslegungswerke und Bibellexika in spanischer Sprache importieren dürfen, haben jetzt wieder 2.000 Bibelauslegungen McDonald, das große, gute Bibellehrer aus Amerika, in spanischer Sprache einführen dürfen, ganz legal mit einem Container. Aber es ist ein ganz kleiner Tropfen auf den heißen Stein. Und dort bei diesem Gemeindeleiter war ich dort und bin ganz erschüttert. Ich wusste, dass er krank war, aber er saß im Rollstuhl. Er lebte auch nur noch wenige Monate, er hatte eine ganz schwere Nervenkrankheit. Und jetzt sage ich, und jetzt in dieser Situation, am Bibelseminar werden Sie gebraucht. Die Gemeinden brauchen Sie. Er war viel jünger als ich. Gott ist ja ein schlechter Geschäftsmann. Gott nimmt manchmal seine besten Leute weg, die er dringend braucht. Das sind doch Stützen. Und ich warte, denke immer, was kann so ein Mann an Trost sagen? Dann sagt er, du weißt gar nicht, was ich vom Rollstuhl aus wirken kann. Ich war neulich in großen Atemnöten nach Havanna gebracht worden ins Krankenhaus. Aber vor kurzem sind 2 junge kommunistische Ärzte aus Havanna von dem Krankenhaus gekommen. Die wollten sich mit mir nur über den christlichen Glauben unterhalten. Nach 39 Jahren Sozialismus, so lange war das damals, die wussten nicht, der Mensch hat eine Hoffnung. Und durch Jesus eine Weite, es fehlte nicht viel und sie wären Christen geworden. Da kamen am Sonntag 3.000 Leute zur Glaubenskonferenz zusammen und dieser Mann im Rollstuhl hat in einer Tiefe reden können. Warum ist denn das? Erinnern Sie an Lebensbiografien. Warum ist das nur so, dass das Gott oft so gemacht hat, dass die Leute ganz besonders bewährt machen konnten? Helfen Sie in Ihren Gemeinden, dass wir nicht stehen bleiben an den vordergründigen Warum-Fragen. Die klären wir nie, warum. In dieser Welt werden wir nicht wissen, warum. Warum sind einen arm und die anderen reich? Warum ist der eine jung und der andere alt? Warum sind sie in Deutschland geboren und nicht in Asien? Sie wissen es doch nicht. Aber das wissen Sie, dass Jesus ihnen Verheißungen gibt, ganz große Verheißungen, wie er im Leiden sich verherrlichen will und wie er uns in eine Zukunft führen wird, wo er das endgültig überwinden, wo kein Leid und kein Geschrei mehr sein wird und dass uns Gott in der Ewigkeit die Tränen selber abwischt. Vielleicht haben Sie mehr erwartet, dass ich Ihnen heute Mittag noch mehr erzähle, aber das dürfen Sie selber in der Bibel sehen. Den großen Trost der Hoffnung, dass man wirklich sagen kann, auch im schwersten Leiden, Gott ist kein Kaputtmacher, sondern auch im Leiden gibt er den allergrößten Trost und wir verlieren gar nichts. Aber eins müssen wir im Glauben lernen, Geduld. Und da steht unter der Frucht des Geistes, ganz oben an Geduld. Es ist nicht wahr, dass das Drängerische, das von Gott sichtbare Wunder verlangt, ein Erweis meines Glaubens ist. Ich habe Versammlungen erlebt, wo das Menschen erzählt haben ohne Widerspruch, die behauptet haben, die lange Kette der Wunder, sichtbaren Wunder, die ich meinem Erleben erzählen könnte, wäre ein Zeichen des Glaubens. In der Bibel steht es anders. Selig sind die nicht sehen und doch glauben, das sagt Jesus. Und daran halte ich mich. Geduld. Sie kennen es doch, wie Paulus das in Römer 5 schreibt. Es lohnt sich im Originaltext immer noch. Wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Zuversicht auf das kommende Neue, das Jesus schaffen wird, das lässt nicht zu Schanden werden. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Jetzt wissen Sie, warum wir heute in der Christenheit betrogen sind um diese Ewigkeitshoffnung. Warum man sich rechtfertigen muss. Wir wollen doch nicht vertrösten. Jesus tröstet uns mit der großen Realität seines Kommens. Es ist noch eine kurze Zeit. Eine ganz kurze Zeit, dann dürfen wir zum Schauen durchdringen. Wir kriegen jetzt schon ein Stück Angelten, Pfand durch den Heiligen Geist. Und Paulus triumphiert mit seinen Leiden, mit seiner Bedrängnis. Es gab damals natürlich gerade in dieser etwas überschwänglichen, schwärmerischen Gemeinde in Korinth viele, die sagen, guck doch den Paulus an, der stellt gar nichts vor. Und das ist in der Tat heute die Not. Einer muss gut aussehen, wenn er ein Zeuge Jesus sein will. Einer muss so sprechen, dass alle fasziniert zuhören. Und dann Paulus sah ärmlich aus und als Versager und die Leute spotteten ihn und die Irrlehrer triumphierten. Und der Paulus rühmte sich seiner Bedrängnisse, dass die Kraft Jesus sich in der Schwachheit vollendet, in der körperlichen Schwachheit seiner Boten. Mir war das in der Missionsgeschichte am allergrößten, dass eigentlich die ganze Missionsgeschichte bis in diese Tage hinein eine Geschichte des menschlichen Scheiterns war und der unbegreiflichen Gnade Jesu, der auf einmal dort gewirkt hat, wo alles aus war, wo alles vergeblich war. Die haben nie gesehen, was sie ausgestreut haben, von der großen Herrlichkeit noch einmal sehen dürfen. Aber die Verheißungen gelten. Das müssen Sie mal lesen, wie das war beim William Carey, wo sein eigener Missionsleiter in der Baptistenkirche sagt, Sie sind ein unverbesserlicher Enthusiast. Das kann doch gar nicht sein, was Sie glauben. Der hat so ein Evangelium gehabt. So wie jeder Jugendleiter wissen kann, es gibt Erweckung, auch wenn ich in meinem Leben nur Misserfolg sehe. Ich arbeite im Gehorsam Jesu. Ich bin sein Knecht und ich freue mich an der Bedrängnis, weil Jesus mit den Widerständen fertig wird. Bei Paulus ging es noch viel weiter. Ich rühme mich der Wundmale Christi. Ich will wie Jesus ins Leiden hineingerissen sein. Und das müssen wir heute ganz offen sagen, weil wir eine Hoffnung haben. Hoffnung, Zuversicht wird zur Erfüllung kommen. In diesem Kapitel, das ich schon mehrfach zitiert habe, im herrlichen Kapitel Römer 8, da sagt dann Paulus von Wirkungen des Geistes, von der Schwachheit, der Geist hilft unserer Schwachheit auf. War nichts vom triumphalen Christenleben. Wir wollen heute immer Säulen sehen. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Ich darf Ihnen Mut machen. Ich bin so beglückt, heute mit Ihnen diese Versammlung erleben zu dürfen. Wenn Sie das alle begreifen, was das geistliche Grundgesetz ist, dass Jesus uns Zukunft und Hoffnung gibt in einem ungeahnten Ausmaß, wie es kein Auge gesehen und kein Ohr gehört, das steht fest. Aber dass sie darauf zuwirken, voll Glauben und Zuversicht, das ist es. An jedem Platz, wo sie stehen, jede Frau, jeder Mann, jedes Kind, jeder alte Mensch, was hat Gott noch mit ihnen vor? Und das ist jeder Tag kostbar und wertvoll. Und das schreibt dann Paulus, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die Gott lieb haben. Haben Sie Gott lieb? Heute hadern so viele mit Gott und meinen, das sei fromm. Lieber Gott, wann warst du lieb und so? Die Frage des Unteroffiziers Beckmann und so ist ja das moderne Beispiel für jede Bibelstunde. Wir wollen nicht mit Gott hadern. Das ist eine Sünde. Wir wollen Gott preisen. Ach, wie der Joachim Neanders getan hat. Das ist keine 30 Jahre alt. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Ich will mich lieber zu Tode hoffen, sagt er, als durch Unglauben verloren gehen, der uns die herrlichen Loblieder geschenkt hat. Dieser Joachim Neander, der arbeitslos war, als Pastor nicht angestellt wurde. Schließlich als Schulleiter so rausgeflogen im Düsseltal von Düsseldorf. Was war das alles für ein Torso-Leben? Und das Lob Gottes gesungen. Gott gedankt, weil er wusste, mein Leben wird nicht umsonst sein. Er hat ja nie ahnen können, dass wir einmal seine Lieder singen und durch sie so getröstet werden. Denn da steht es, Römer 8, 29, denn die Gott ausersehen hat, die hat er vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht, die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Sie werden das einmal sehen, dass Jesus zu Ende kommt, auch mit unserem Leben. Und die ganzen schweren Bedrängnisse, die wir haben, die sind es nicht wert der Herrlichkeit, die in uns soll offenbart werden. Ich bleibe euch ganz bewusst und zart davor stehen, weil es mit keinem Wort beschrieben werden kann, wie unvergleichlich wunderbar das sein wird, wenn Gott uns tröstet. Und wenn es keine Anfechtung mehr gibt und kein Versagen und keine Schwachheit mehr. Das war dem Paulus wichtig, wenn uns nur Jesus heute trägt, wenn wir nur von ihm getragen sind. Und er sagt dann, wir haben diese Bedrängnisse, die uns die Luft abspüren. Aber der Herr verschafft uns immer wieder neuen Raum. Und er gibt uns immer wieder Luft zum Atmen. Der nimmt uns die Angst weg. Wir wissen nicht mehr weiter, weil wir eingeschnürt und verzagt sind. Aber wir geben nicht auf. Wir werden gehasst und verfolgt. Aber wir sind doch nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen die Leiden Jesu in unserem Leib. Wir haben ja kaum was von diesem Leiden. Wie viele der Schwestern und Brüder auf den Molukken jetzt, die keinen Lebensraum mehr haben, in den Flüchtlingslagern unversorgt, dem antichristlichen Hass des Islam und in vielen Teilen der Welt, im Südsudan, in den abgebrannten Dörfern, die auf der Flucht sind. Aber der Herr ist groß. Ja, der Herr darf uns niederdrücken in dieser kurzen Weltzeit. Aber er gibt uns unglaubliche Stärkungen. Ich möchte Ihnen bloß sagen, dass diese großen Hoffnungen, die der Herr uns gibt, real und gewiss sind. Real und gewiss, sie dürfen sich in der Gnade Jesu bergen. Hoffnung wird Erfüllung. Oder wollen Sie glauben, Jesus schmiert Sie an? Er hätte Ihnen nur so ein paar Sprüche erzählt, er, der sein Leben für Sie ließ. Er sagt, das ist alles nicht aufzuwiegen gegenüber der großen Herrlichkeit, die auf uns wartet. Wir werden nicht müde. Das größte Zeugnis ging immer von Leuten aus, die die Hoffnung nur im Glauben fassen konnten und noch nicht gesehen haben, dies aber gewiss wussten, ganz gewiss, der Herr wird zu Ende kommen und erfüllt sein Wort an mir. Ich darf Sie bloß bitten, dass Sie sich in der Gnade Jesu bergen. Auch wenn Sie sagen, mit dem Wort von William Booth, dem Gründer der Heilsarmee, nach dem Tod seiner Frau, die er so dringend brauchte, Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Und ich freue mich, dass ich nicht wert bin der Herrlichkeit, die an mir soll offenbart werden. Und ich darf Ihnen sagen, schon in dieser Welt können Sie nur sagen, Sie begreifen es nicht, wie der Herr uns durchbringt. Es ist ein Wunder, ein ganz, ganz großes Wunder. Amen.